Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast. Medizin für die Ohren.
Mit Viola Gräfenstein. Allein in Deutschland leiden rund 18 Millionen Menschen an Migräne. Für viele bedeutet das nicht nur starke Kopfschmerzen, sondern auch Einschränkungen im Alltag, im Beruf und in der Lebensqualität. Ich spreche mit dem Allgemeinmediziner und Schmerztherapie-Experten Hans-Gerald Forck aus Mainz darüber, wie Migräne vorbeugend behandelt werden kann, welche neuen Möglichkeiten die Antikörpertherapie eröffnet und was die Zukunft in der Migränebehandlung bereithält. Schön, dass Sie da sind, Herr Forck.
Hallo.
Herr Forck, was genau ist Migräne im Vergleich zu normalen Kopfschmerzen?
Migräne ist eine Kopfschmerzform, die sehr stark beeinträchtigend ist, meistens mit pulsierenden, stärksten Schmerzen, einseitig auf einer Kopfhälfte lokalisiert. Die Dauer kann zwischen 4 Stunden und 72 Stunden, also richtig 3 Tage sein, wo man massiv eingeschränkt ist. Übelkeit dabei, Erbrechen teilweise dabei, eine sogenannte Phono- und Photosensibilisierung. Das heißt, man reagiert auf Töne, die einen sonst überhaupt nicht stören. Licht wird als sehr störend und Schmerz ist verstärkend empfunden. Und das Problem ist, im Gegensatz zum normalen Kopfschmerz, dass diese Migräne meistens episodisch wiederkehrend ist. Auslöser durch bestimmte Sachen, Alkohol, Stress etc.
Welche Arten von Migräne gibt es? Also gibt es unterschiedliche Arten und wie beeinflusst das letztendlich die Therapie?
Man unterscheidet im Wesentlichen 8 verschiedene Migräneformen. Das eine ist die gewöhnliche Migräne mit oder ohne Aura. Das heißt, dass man entweder vorher das merkt, dass man vorher schon merkt, dass man Lichtblitze sieht, dass einem komisch geht, dass man sich nicht wohlfühlt. Ja, dass einfach irgendwas im Argen ist oder eher wie ein Anflug vom grippalen Infekt und dann plötzlich gehen die Migräneschmerzen los. Wir haben das Ganze dann auch noch als chronische Migräneformen, wo man an mehr als 5 Tagen im Monat Migräne hat. Ja, per Definition an mehr als 15 Tagen, dass man wirklich so beeinträchtigt ist, dass man einen Tag Migräne hat, dann vielleicht wieder migränefrei ist und am nächsten Tag schon wieder Migräne hat. Es gibt als spezielle Migräneformen beispielsweise die sogenannte hemiplegische Migräne noch, die mit Gesichtsnervenlähmung oder Lähmung an den Armen oder Beinen einhergeht, die man sich sonst nicht erklären kann. Wird beispielsweise auch teilweise beschrieben als schmerzlose Migräne, dass nur die Lähmungserscheinungen da sind. Das ist beispielsweise auch in den Notaufnahmen häufig ein Problem, dass die Gefahr oder die gesehen wird, dass ein Schlaganfall da ist, der aber dann wirklich nur eine schmerzlose Migräne ist, die ihre Auswirkungen hat. Es gibt die sogenannte retinale Migräne. Das ist eine Migräne des Augenhintergrundes, wo es auch zu Gefäßveränderungen kommt, wo es zu Schmerzen kommt. Teilweise ein richtiges Gefühl, dass der Augapfel gleich explodiert. Also es ist nicht jetzt nur so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, dass jetzt Augendruck da ist, sondern wirklich das extrem wird. Die vestibuläre Migräne, die über die Gefäße des Gleichgewichtsorgans sich abwickelt, die häufig massiven Schwindel macht, Übelkeit mit dabei, ähnlich wie teilweise diese Lagerungsschwindel auch sind, dass man nicht mehr weiß, wie man sich jetzt hinsetzen oder hinlegen soll, ohne dass der Schwindel weggeht. Migräne, die nur den Hirnstamm betrifft, wo man wieder das Gefühl von Lähmungen hat, man selber gar nicht mehr weiß, wie einem geschieht, weil plötzlich Sachen sich anders anfühlen, wenn man jetzt beispielsweise eine Tasse Kaffee in der Hand hält, dass die sich einfach nur plump anfühlt, man spürt die Temperatur nicht mehr. Und natürlich auch noch die Hormonabbruchmigräne oder menstruelle Migräne, gerade bei Frauen, die zu Beginn der Menstruation häufig ansetzt, wenn die Hormone sich in dem Moment verändern und da ganz massive Probleme machen kann.
Also es gibt schon auch einen Unterschied bei Frauen und Männern?
Ja, sogar relativ stark. Die Männer haben häufig eher die Schmerzsituation, dass das Ganze die der Schmerz lahmlegt, währenddessen bei Frauen, die ja im Allgemeinen Schmerzen besser tolerieren als Männer, die werden eher über die Nebenwirkungen oder Zusatzwirkungen der Migräne ja, beeinträchtigt. Das heißt, die Übelkeit, den Schwindel mit dabei, ja, diese extreme Sensibilisierung gegenüber Umweltreizen, das belastet Frauen meistens mehr.
Gibt es einen genetischen Faktor?
Es gibt einen genetischen Faktor. Man weiß, dass die Migräne in Familien gehäuft vorkommt, da auch dann bezogen auf die Geschlechter. Man hat inzwischen Studien gemacht, dass das wirklich auf einem bestimmten Chromosom auch lokalisiert ist. Aber es gibt da noch nicht die Möglichkeit, beispielsweise bei schweren Migräneformen mit einer Genschere das Ganze einfach rauszulösen und das damit wirkungsvoll zu behandeln.
Wie gehen Sie in Ihrer Praxis vor, um die passende Therapieform für eine Patientin oder einen Patienten zu finden?
Also wichtig ist für mich erstmal die Migräneform, die der Patient hat, festzulegen oder festzumachen und dann natürlich entsprechend von Auftreten und Häufigkeit. Ja, viele Therapieformen oder auch die Prophylaxe ist wirklich daran gebunden, damit sie von den Kostenträgern auch bezahlt wird, wie häufig bei so einer Migräne auftritt. Ja, wirkungsvolle Therapieformen oder Prophylaxeformen sind meistens daran gekoppelt von der Krankenversicherung her, dass mindestens 5 Attacken im Monat stattfinden.
Das muss ein Arzt dann bestätigen, richtig?
Genau. Also es muss halt, wie gesagt, die Diagnose muss stimmen, dass es überhaupt eine Migräne ist, weil es gibt ja auch noch andere Kopfschmerzarten. Und es muss halt auch in dem Moment halbwegs stimmen, der Schmerzcharakter des Patienten. Es bringt natürlich nichts, wenn ich Schmerzmittel gebe und der Patient nicht unter Schmerzen leidet, sondern nur die Augensensationen hat oder Schwindel oder ähnliches. Und dementsprechend muss ich halt dann auch abwägen, wie ich diese Migräneform behandle.
Und wie testen Sie das? Wie finden Sie das heraus, ob das wirklich Migräne ist bei jemandem?
Also das wichtigste Instrument, was man bei der Migränediagnostik hat, ist der Arzt selber. Das heißt, die Erfahrung des Arztes, ja, als was stufe ich die Migräne ein, weil da natürlich auch immer noch eine bildgebende Diagnostik dazugehört. Es kann beispielsweise oder könnte ein Tumor sein, der auf irgendwelche Strukturen draufdrückt und der übersehen wird, weil man sagt, ach, das ist Migräne. Ja, das heißt, es ist erstmal eine vielfältige Diagnostik erforderlich. Das heißt, das würde auch in dem Moment Laboruntersuchungen mit einschließen, dass man schaut, ist eine chronische Entzündung oder chronische Infektion da, die ja auch permanente Kopfschmerzen machen kann. Beispielsweise eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung kann mir auch eine einseitige Migräne vorgaukeln. Und da, wie gesagt, kommt es auf die Erfahrung des Untersuchers an und wie gesagt, vor allen Dingen auf die Anamnese. Ja, die Krankheitsgeschichte und das gezielte Nachfragen nach bestimmten Symptomen, die die Patienten haben und natürlich auch Berücksichtigung von sogenannten Red Flags, also den roten Flaggen, wenn da Symptome auftreten, wo ich sage, das ist das beispielsweise für mich nicht mehr klar zu erkennen, ist das jetzt eine Lähmung aufgrund von der Migräne oder ist das jetzt eine Lähmung, die wirklich von einem Schlaganfall hergerührt und da den Patienten auch zur weiterführenden Diagnostik irgendwohin weiterzuleiten, beispielsweise zum Neurologen.
Und der Patient oder die Patientin müssen auch mitarbeiten mit einem Schmerzkalender oder so, das wird wahrscheinlich auch dann noch von der Seite her begleitet.
Also genau, das ist nichts, was ich jetzt hier ad hoc innerhalb von 10 Minuten beim Patienten diagnostizieren kann. Wichtig ist dabei, dass im Kopfschmerzkalender auch zu registrieren, wie ist der Schmerzcharakter in dem Moment, ist er begleitet von irgendwelchen von diesen Symptomen, tritt beispielsweise die Migräne in der Anfangszeit der Menstruation gerade bei Frauen auf oder ist es eher so, dass das Ganze wechseljahresbedingt ist, die dann auch wieder durch die Hormonabbrüche verursacht ist. Das, wie gesagt, ist eine Entscheidungsfindung, ich sage jetzt mal fast über Monate, wo der Patient natürlich auch mitarbeiten muss, der sein Kopfschmerztagebuch führen muss, der sich auch sehr strikt an die Medikamenteneinnahme halten sollte. Ja, bestimmte Migräne-Medikamente müssen mit dem ersten Auftreten der Migräne genommen werden. Wenn der Patient sagt, ich warte jetzt erstmal ab und guck mal, dann ist das quasi die Therapie schon in dem Moment nicht mehr möglich.
Kommen wir zur Therapie oder tatsächlich erstmal zur Migräne-Prophylaxe. Das ist ja das, was Sie auch machen. Warum ist die so entscheidend? Und danach kommen wir zu der modernen Antikörpertherapie. Fangen wir mit der Migräneprophylaxe an. Warum ist sie so entscheidend?
Also die Prophylaxe ist entscheidend, dass der Patient gar nicht erst in diese schweren Anfälle reinrutscht. Man kann wirklich die Intensität und die Häufigkeit durch eine Prophylaxe sehr, sehr gut beeinflussen. Dazu gehören natürlich auch die nicht-medikamentösen Prophylaxeformen, wie beispielsweise Muskelrelaxationsverfahren, Yoga, regelmäßiger Sport, weil Migräne ist eine Erkrankung der Gefäße. Ich sollte natürlich immer versuchen, ein bisschen Cardio-Training zu machen oder wenn ich da nicht die Möglichkeit dazu habe, weil ich beruflich so eingebunden bin, reicht einfach auch abends nochmal regelmäßiges Spazieren gehen oder Fahrradfahren oder irgendwas, was mir gut tut.
Also, dass die Gefäße gestärkt werden, meinen Sie?
Dass die Gefäße gestärkt werden, dass man nicht so sehr einfach auf Gefäßkaliberschwankungen in dem Moment reagiert. Es geht darum, dass man den Gefäßdurchmesser oder das Kaliber der Gefäße immer wieder trainiert, dass nicht beispielsweise ein Gefäß, was durch Sport oder durch Stress geweitet wird, schon eine Migräne im Kopf verursachen kann.
Denn das sind die Schmerzen letztendlich.
Das sind die Schmerzen, genau. Ja, diese Gefäßspannung, die entsteht, ja, und dieser Zug an den Gefäßen selber, an den Gefäßwänden, wo überall Schmerzfasern sitzen. Und dann natürlich auch, wenn es zu einer schweren Migräneform kommt und diese leichte Entzündungsreaktion in diesem Bereich drin ist, dann natürlich auch Gewebswasseransammlung, die Probleme machen können. Und dass man das quasi auch so ein bisschen trainiert. Was natürlich noch ganz wichtig ist, ist, dass man gewisse Substanzen oder Trigger vermeidet. Das wäre beispielsweise Histamin oder Sulfite, also Schwefelverbindungen, die in Wein oder in älterem Wein vorkommen. Rotwein, das Typische, was eine Migräne auslöst. Oder Schokolade. Schokolade ist zwar auf der einen Seite was gut ist für die Psyche, ja, aber Schokolade kann beispielsweise auch eine Migräne auslösen. Ja, genauso wie Lebensmittel, die schon ein bisschen länger gelagert sind, so wie beispielsweise Salami oder Schinken oder ähnliches, die können einfach eine Migräne auslösen durch die Triggersubstanz, die da vorhanden ist. Stichwort auch Histaminintoleranz, die ja jetzt so in aller Munde ist. Und die können auch richtige Migräneanfälle auslösen.
Und Käse habe ich auch gehört. Sei auch noch
genau, so Käse auch. Genau, das sind halt diese, gerade auch so Blauschimmelkäse oder so, die Käse, die alle schon etwas älter sind, die enthalten halt auch in vermehrter Menge dieses Histamin. Das, was ein Abbauprodukt ist, eine Aminosäure, also ein Eiweißbestandteil, der einfach beim Abbau ansteht.
Gibt es eine medikamentöse Therapie oder eine Begleittherapie?
Genau, wir haben also einmal die Möglichkeit, beispielsweise über sogenannte Beta-Blocker, die auch über den Gefäßwiderstand wirken, das Ganze prophylaktisch zu beeinflussen, wenn der Blutdruck nicht von sich aus niedrig ist. Gerade bei den Migräneformen, die eher das Gleichgewichtsorgan mit betreffen, gibt es die Möglichkeit, Stoffe zu geben, zum Beispiel Flunarizin, die Erythrozyten, also die roten Blutzellen, elastischer machen, dass die durch diese Gefäße einwandfrei durchgehen und dementsprechend halt es nicht zum Stau kommt in den Gefäßen. Wir haben die Möglichkeit, über Medikamente, die gegen Epilepsie gegeben werden, auch eine Prophylaxe zu machen. Das heißt Valproinsäure beispielsweise, der Topiramat nennt sich dieser Stoff, ja, der zum einen eingesetzt wird als Antidepressivum gegen Epilepsien und gegen Migräneschmerzen, weil einfach dadurch die Gefäßspannung erniedrigt wird und das Überschießen von Erregung verhindert wird. Das heißt, die genauso wie bei einer Epilepsie beim Krampfanfall, beim zerebralen Krampfanfall geschehen, dass man versucht, diese überspringende Erregung in dem Moment zu blockieren.
Wie funktionieren moderne Antikörpertherapien?
Die modernen Antikörpertherapien wirken eigentlich gegen ein bestimmtes Molekül, was ähnlich wie sogenanntes Calcitonin ist.
Was ist das?
Das ist ein Stoff, der die stärkste Gefäßweitung machen kann, die wir kennen in der Medizin. Ja, das hat man früher auch beispielsweise mit eingesetzt bei Patienten, die massive Durchblutungsstörungen gehabt haben. Macht es nicht mehr, weil dieser Stoff unter anderem massive Migräne hervorrufen kann. Und diese Stoffe, die bei jedem normal im Körper vorhanden sind, blockiert man mit diesem Antikörpern oder mit diesen Biologicals, dieser Immuntherapie, dass dann die gefäßerweiternde Wirkung von dem Calcitonin quasi abblockiert wird. Man hat inzwischen 4 verschiedene Substanzen, die leider alle gespritzt werden müssen. Das heißt also, man muss einmal pro Woche oder einmal im Monat sich selber eine Injektion geben, die dann diese Calcitonin-related Peptide, nennt sich das im Fachausdruck, blockieren und die Wirkung dessen auch blockieren an den Gefäßwänden, dass es nicht zu der Migräne kommt. Die Therapie ist zugelassen ab mindestens 5 Migräneattacken pro Monat, die über mindestens 24 Stunden gehen und die durch die herkömmlichen Prophylaxen nicht behandelbar sind. Das heißt natürlich auch im Gegenschluss, es muss, damit man das der Kasse gegenüber begründen kann, dieses Migräne-Tagebuch geführt werden und es müssen schon einige Therapien vorgemacht werden. Man kann leider nicht einfach sagen, na, du bist der geeignete Patient dafür und ich verschreibe dir das jetzt. Diese Therapien sind halt leider in der Größenordnung von 10.000 bis 30.000 Euro im Jahr und das ist deutlich mehr als Schmerztabletten oder diese anderen Prophylaxemöglichkeiten. Es gibt seit 2023 ein Migräne-Prophylaktikum, was auch auf derselben Wirkebene ist, was geschluckt werden kann. Allerdings, das ist dann noch teurer von der Therapiekosten im Jahr und das wird dann nur in Ausnahmefällen in oraler Form gegeben, insbesondere halt bei Kindern, die beispielsweise halt sich nicht selber spritzen können oder die einfach spritzenempfindlicher sind.
Und welche Erfolge haben Sie mit dieser Antikörpertherapie schon erzielen können?
Also wir haben hier in der Praxis ungefähr 30 Patienten mit Antikörpertherapien laufen, die teilweise schwerste beeinträchtigende Migränen hatten, die jetzt, sag ich mal, ein relativ unbeschwertes Leben führen, muss man wirklich sagen, wo die Migräneintensität ganz deutlich runtergegangen ist. Die haben dann einfach so das Gefühl, als wenn man so ein bisschen, sag ich mal, nach durchzecht der Nacht ein bisschen einen Brummschädel hat, beziehungsweise die Häufigkeit ist weggegangen. Man kann das Ganze natürlich immer noch kombinieren mit den herkömmlichen Migränetherapien und damit die Restbeschwerden einfach auch noch entsprechend kopieren, also wegbekommen in dem Moment.
Mit welchen Nebenwirkungen muss man rechnen, wenn man diese Therapie wählt?
Mit vielen Nebenwirkungen muss man eigentlich gar nicht rechnen. Die Therapie ist sehr, sehr gut verträglich. Was ganz häufig ist, ist natürlich, wenn man eine Spritze bekommt, wie bei allen Spritzen, dass es an der Einstichstelle brennt, dass eventuell durch das Medikament das Ganze ein bisschen gerötet ist. Dadurch, dass das einfach auf die Gefäße wirkt, die auch im Darm ja vorhanden sind oder für die Durchblutung zuständig sind, ist es so, dass ganz häufig mal eine Verstopfung gibt, dass es Schwindel geben kann und Übelkeit. Aber das ist eine Medikamenteneigenart dieser Antikörper, dass die fast alle, egal für was man sie einsetzt, entsprechende Übelkeit machen.
Aber das ist, also das geht, oder?
Genau, also das ist gegenüber der Migräneattacke oder den Migräneschmerzen komplett zu vernachlässigen. Also man kann es auch in dem Moment nicht vergleichen von der Übelkeit, die auch bei einer Migräne auch tritt.
Es gibt ja auch diese Übelkeit bei Migräne, also die Übelkeit ist nicht zu vergleichen. Ne?
Ist nicht zu vergleichen.
Wer kann sich an Sie wenden? Also wenn man jetzt auch gerne zu Ihnen kommen möchte, um sich behandeln zu lassen mit diesem Antikörpertherapiemodell.
Bei mir in der Praxis ist der Sonderfall, da ich auch Allgemeinmediziner bin, dass ich für die Schmerztherapie Überweisungen von Kollegen brauche, die fachfremd sind, das heißt also Neurologen etc. Ansonsten übernehmen das, wenn die Indikationsstellung und die Art der Migräne stimmt, alle Krankenkassen, ja, die, wo diese Therapie relativ wenig Wirkung zeigt, ist beispielsweise bei den hormonellen Migränen, weil einfach da ein anderer Wirkmechanismus da ist. Paradoxerweise ist es so, dass häufig die privaten Krankenkassen die Kostenübernahme ablehnen beziehungsweise dann nochmal zu einem eigenen Gutachter schicken.
Kommen wir nochmal zu der Frage, was kann man tun, damit man vielleicht für sich selber nochmal einen zusätzlichen Weg findet? Wie sieht es mit Schlaf aus und auch mit psychischen oder mit Stressfaktoren?
Also zum einen ist es ja so, wenn ich jetzt Stress habe, wird Cortison im Körper freigesetzt. Das heißt, dass das diesen Stress bei uns unterhält. Der Stress setzt bei uns einen erhöhten Wachzustand im Hirn voraus, weil man ist ja ständig in der Angriffs- oder Fluchtsituation drin, was man von, sag ich mal, Urzeiten her noch in sich hat. Das heißt, und die durch die vermehrte Durchblutung und den Blutdruckanstieg, den es bei Stress gibt, ist es natürlich auch so, dass in dem Moment die Gefäße im Hirn mit drauf reagieren und es dann immer mehr zu dieser Ausschüttung von Substanzen kommt, die Gefäße erweitern, sprich auch wieder das Calcitonin und die Migräneattacke ist quasi in dem Moment vorprogrammiert, wenn eine Migräne bekannt ist. Schlaf ist eine extrem wichtige Geschichte, deswegen auch die Therapie, dass man sagt, man macht Sport, damit man so ein bisschen die sogenannten Endorphine nach unten fährt, das Adrenalin nach unten fährt und dann in der Schlafphase drin insgesamt den Körper so ein bisschen auf Null setzen kann, dass die psychische Gesundheit auch in dem Moment im Vordergrund steht, dass es einem entsprechend am nächsten Morgen beim Aufstehen gut geht, dass ich nicht schon mit Stress aufstehe, weil das natürlich auch eine Migräne im Laufe des Tages fördert und dass ich, wie gesagt, auch versuche, eine Schlafhygiene durchzuführen. Das heißt beispielsweise abends nicht mehr mit dem Handy ins Bett zu gehen, weil Blautöne einfach bei uns die Wachheit entsprechend im Hirn wieder hochsetzen. Das heißt, ich kann mich zwar hinlegen und schlafen, aber oder versuchen zu schlafen, aber ich komme nicht in diese sogenannten REM-Phasen rein. Ja, deswegen ist so das Handy abends keine gute Idee oder auch beispielsweise Fernsehen, weil da zu viele Blautöne auf unser Hirn in dem Moment wirken über die Augen.
Wie sehen Sie die Zukunft der Migräneprophylaxe? Was steht da so an auf dem Forschungsgebiet?
Wie gesagt, auf dem Forschungsgebiet ist weiter die Entwicklung der Biologicals. Wie gesagt, 2023 hatten wir es geschafft, das Ganze auch in Tablettenform oder beziehungsweise zum Auflösen unter der Zunge zu haben als Applikationsform. Das wird wahrscheinlich auch die Zukunft sein, dass man nicht spritzen muss, weil ich meine, jede Spritze birgt eine Infektionsgefahr etc. Ja. Und wenn die Wirksamkeit dieser oralen Gabe, also durch den Mund- und Magen-Darm-Trakt statt zu spritzen, von der Wirksamkeit her genauso gut wird und auch entsprechend aufgenommen werden kann, während Magen-Darm-Trakt, wird das wahrscheinlich auch die Zukunft sein.
Herr Fork, ich danke Ihnen sehr für dieses sehr interessante Gespräch.
Ja, danke schön.
Das war der Fachärzte-Talk von Primo Medico. Die erste Wahl für medizinische Spezialisten. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.